wie von A bis Z wie Suse. Alles aus der digitalen Welt.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen 83. Ausgabe vom Digital, wie jetzt, Dienstag. Und mein Name ist Raurene Melzer und heute geht es um das Thema Fangames. Jetzt hat eigentlich der Jingle gekommen. Er ist schon gekommen, jetzt egal. Sorry zusammen, aber heute habe ich einen Gast dabei und zwar der Luca. Hallo Luca.
Salut Raul, hoi.
Heute, du bist da zum Reden über Fangames. Du hast selber... Du bist qualifiziert dafür, weil du einen Blog hast. Erzähl mal von dich und von deinem Blog, dass die Leute mal einen Eindruck haben von dir.
Ja, mein Blog hat eigentlich mehr aus Spass angefangen, im 2006, im Februar. Bin ich in den Weg geguckt und mein Kollege hat irgendwie selber ein bisschen rumgebloggt und hat gefunden, das sei eigentlich noch witzig und so hat das Ganze angefangen und ich habe mich schon seit Kindheit auf für Spiele interessiert und habe angefangen über das zu schreiben und einfach das schreiben, was mich interessiert hat. Genau, und so hat das angefangen und geht bis heute weiter.
Und der Blog heisst?
Player One's Game Blog.
Jetzt aber zu unserem Thema Fangames. Wolltest du den Hörer bitte gerne erklären, was Fangames ist? Das klingt ja so Fangame, aber was kann man sich darunter vorstellen?
Fangames sind im Grunde genommen Spiele, wo eben Fans von kommerzielle Spiel im Normalfall machen wo sich eigentlich im Normalfall am Quellmaterial orientieren, also am Originalspiel, meistens kommerzielle Spiel. Und die Fans schliessen sich oft über das Internet dann zusammen zu Fangruppen und nach ein paar Jahren, nachdem das Spiel rausgekommen ist, und das vielleicht schon lange vergessen ist, versuchen die das Spiel entweder neu aufleben zu lassen, indem sie es nachbauen oder sogar vielleicht Sachen daran verbessern, die im Originalspiel nicht enthalten gewesen sind und machen so daraus eigentlich ein neues Produkt.
Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel Mods, das heisst Modifikationen. Mhm. Wie kommt man eigentlich, kann man da ein Spiel modifizieren?
Das kann sehr einfach sein. Das kann sein, indem man die Dateien, das ist bei den PC-Spielen, bei den Computerspielen, indem man zum Beispiel Dateien, die man installiert, verändert. Das können ganz kleine Einträge sein, dann verändert es, keine Ahnung, zum Beispiel Geschwindigkeit vom Auto, wo man kann fahren kann. Fahrt dann halt nicht nur 100 Stundenkilometer, sondern 200. Man kann die Farbe vielleicht von gewissen Objekten im Spiel verändern. Das sind dann meistens sogenannte Hacks, die sind eigentlich nicht wirklich offiziell. Es gibt aber Firmen, wo, also Spielentwicklerstudios, wo explizit den Fans erlauben, Modifikationen in einem Spiel vorzunehmen und haben dementsprechend auch stellen Tools bereit, die die Fans dann können brauchen können. Und da entstehen teilweise also wirklich gigantische Produkte, die meistens, also sehr oft, weit über das rausgehen, was das Originalspiel eigentlich enthalten.
Und da kann man zum Beispiel auch Skripts hineinschreiben. Also man kann auch, wie gesagt, hast du Veränderungen, auch Modifikationen, dass man sagt, eigentlich mit dieser Waffe schiessen tut es nicht einfach normal schiessen, sondern es tut dann irgendwie speziell die und die Funktion tut es dann auslösen.
Genau, richtig. Das kann also wirklich können optische Veränderungen sein oder auch Veränderungen am Spielfluss oder an den Spielregeln. Also das, die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt im Bereich, wo die Engine vom Spiel selber hergibt.
Bekannt zum Beispiel ist dazu Counter-Strike, ist eines der bekanntesten Mods, was es gibt. Und das ist ja sogar kommerziell angenommen worden.
Richtig, also Counter-Strike ist im Prinzip so die Modifikation gewesen, wo eigentlich die ganze Bewegung, sage ich jetzt mal, wo heute unter der Mod-Szene läuft, eigentlich wirklich angestoßen hat. Valve, wo Half-Life programmiert hat, Spiel, wo auf dem, wo Counter-Strike aufbaut, hat irgendwann einmal gefunden, dass Counter-Strike so gut ist und so populär, dass sie das vermarkten wollen und haben dann die Entwickler vom Spiel dann auch ins Studio reingeholt. Und das ist das, was auch heute noch oft passiert, dass wirklich gute Programmierer dann so eigentlich einen Weg dann in die Spielindustrie finden.
Also erst, sie müssen sich erst beweisen, damit sie überhaupt in die Industrie wirklich reinkommen.
Ja, also nicht jede Modifikation ist genug gut, dass dann die Entwickler finden, hey, dich müssen wir haben. Also es muss entweder jemand sein, der vielleicht grafisch wahnsinnig gut ist oder wo vielleicht irgendwie wirklich das Spiel rein von der Idee her so weit entwickelt hat, dass die sagen, also der hat spezielle Fähigkeiten.
Mhm. Und dann gibt es noch andere Fangames. Die, die dann zum Beispiel alles neu aufbaut, nicht nur Grafik, sondern auch die ganze Game Engine, also die ganze Maschine, die eigentlich das Spiel eigentlich unterstützt, auch noch machen. Da gibt es auch einige Leute, die einfach aus Enthusiasmus das ganze Jahr entwickelt.
Ja, das sind dann das, was man im Englischen dann so Total Conversions nennt eigentlich. Das sind dann die, wo im Prinzip das Spiel dann so auseinandernehmen und dann wirklich im Prinzip nur noch ein Grundgerüst haben von dem, was der Hersteller ursprünglich damit hat wollen machen und das Spiel dann von Grund auf mehr oder weniger komplett neu aufbaut. Und das kann dann sein, dass eben zum Beispiel, keine Ahnung, ein Shooter dann plötzlich eine Wirtschaftssimulation wird oder ein Strategiespiel dann plötzlich irgendwie ein Aufbaustrategiespiel oder eine andere Art von Simulation wird. Das sind dann wirklich radikale Neuveränderungen vom Grundkonzept.
Aber da gibt es auch noch solche, die sagen, mir hat das Game gefallen, das wird nicht mehr weiterentwickelt, ich will das einfach eine Weiterführung davon machen.
Ja, das gibt's auch. Dort hängt es allerdings meistens dann an der rechtlichen Seite. Das sind dann die Spiele, die im Prinzip dann vom Hersteller dann irgendwann mal freigegeben worden sind. Oder weil es vielleicht dann den Hersteller nicht mehr gibt und die dann im Prinzip nicht mehr verkauft werden. Das sind dann die Spiele, wo dann entweder, sage ich jetzt mal, illegal dann einfach neu weiterentwickelt werden oder dann halt einfach wirklich mit der Erlaubnis von den Herstellern, die sagen, hey, wir brauchen das Spiel nicht, wir können es nicht mehr verkaufen, machen ihr daraus, was ihr wollt. Und das gibt es recht viel Beispiel dafür, also Söldner fällt mir jetzt gerade ein, das ist von Joe Wood entwickelt worden, die sind mehr oder weniger pleite gegangen und dann hat die Fangruppe gefunden, hey, wir nehmen das Produkt und entwickeln es weiter und die wollen jetzt irgendwann mal Ende von dem Jahr dann mal so eine sogenannte Community Edition rausgeben. Und das ist im Prinzip eigentlich, die haben an dem Spiel, das Grundspiel ist noch das gleiche, aber die haben so viel daran verändert, dass es eigentlich im Prinzip wie ein neues Spiel ist.
Okay. Aber da fällt mir noch ein Beispiel, ja, in Zack McCracken, da hat es ja nur einen Teil gegeben, da hat es auch noch einen zweiten Teil gegeben und das ist ja von Grund auf neu gemacht worden.
Das gibt es tatsächlich auch und von diesen Beispielen gibt es eigentlich einige, vor allem gerade bei den Adventure, also bei den Abenteuerspielen, bei den Adventure Games. So aus der goldenen Ära aus dieser Zeit gibt es immer noch sehr viele Fans, die Spiele wie Monkey Island oder Indiana Jones Fate of Atlantis spielen, wo dann wirklich mit den Engines, wo grundsätzlich eigentlich, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger frei verfügbar im Internet sind, dann wirklich dann komplett neue Spiele machen daraus, genau, richtig. Oder eben dann halt wirklich von Grund auf neu programmieren und versuchen dann quasi das Spiel vom so grafisch oder inhaltlich am Original anzunähern, aber im Prinzip wie so zum Beispiel eine zweite Episode zu machen oder einfach die Geschichte weiterzuspinnen, das gibt es auch, ja.
Der zum Beispiel Baphomets Fluch 2.5 ist das ein bekanntes Beispiel. Bekannt das?
Genau, das ist sehr wahrscheinlich, also wenn man so die Spiele ein bisschen kennt, dann ist das sicher eines von den sehr guten Beispielen. Also es ist wirklich der Nachfolger, der inoffizielle, hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad in der Fanszene erlangt, weil es halt einfach wirklich qualitativ sehr gut gemacht ist, ja.
Jetzt aber noch, jetzt, wie du schon mal gesagt hast, ist ja auch noch das Problem von der rechtlichen Seite. Da gibt es eigentlich Leute, die investieren Zeit vor allem und Energie, wie zum Beispiel bei Zack McCracken's 2, dort haben sie ja so misswissen 7 Jahre dafür gebraucht, bis die endgültige Version mal rausgekommen
haben. Ja, das variiert sehr. Also es gibt auch sehr viele Projekte, die irgendwann einmal gestartet sind, die geistern noch irgendwo im Internet rum. Es gibt noch Webseiten. Ein Entwickler ist noch dabei, 300 andere haben sich angeschlossen und sind wieder abgesprungen. Das sind dann so die ewigen Projekte, die es gibt und manchmal endet es dann halt leider so, dass nach irgendwie, wenn es dann so nahe am Schluss sind und sich dann die Botschaft im Internet verbreitet in der Szene, hey, das Spiel kommt jetzt dann raus, dann dass plötzlich dann die Rechteinhaber vom Originalspiel plötzlich merken, hey, Moment, die wollen etwas mit unserem Spiel machen und dann im letzten Moment noch die Reissleine ziehen und dann halt quasi sie abmahnen und das Ganze dann leider bachab geht, das gibt es auch.
Das ist ziemlich schade für die Energie von den Leuten, die sie brauchen, aber dann gibt es ja noch solche sogenannte Clones programmiert, das heisst, finden das Game gut und dann einfach nochmal unter einem anderen Namen, einfach mit dem gleichen Spielprinzip, ähnliche Grafik oder modernere Grafik auch nochmal machen.
Ja, also Clones sind eben, wie man sagt, das sind wirklich Clones, also die ganz extremen Varianten sind die dann wirklich das Spiel komplett nachbauen, also ja, sowohl grafisch als auch inhaltlich. Und das ist nicht ganz unproblematisch, aber rechtlich nicht ganz so schwierig durchzusetzen, weil das Problem ist, dass meistens die Grafiken, die in diesen Spielen vorkommen, geschützt sind. Und das ist eigentlich das grosse Problem. Also der Spielinhalt also die Spiel, die Regeln vom Spiel, die anzubauen, das kann einem quasi wie so niemand verbieten, aber so die ganzen Grafiken, die sind natürlich geschützt. Und es gibt dann die dann halt sagen, hey, wir nehmen nicht diese Grafiken, aber wir machen sie genau gleich nach, was in der Zeit von der digitalen Reproduktion eigentlich nicht so schwierig ist. Und versuchen das dann so zu gehen und bauen die Spiele dann an, wobei die sehr oft nicht einfach 1:1 Kopien sind, sondern auch dort Weiterentwicklungen, wo zum Beispiel kleine Fehler, wo es in jedem Spiel gibt, dann ausmerzen oder vielleicht noch die ein oder andere, das ein oder andere lässige Element, das sie schon immer gefunden haben, das müsste im Spiel drin sein, einbauen. Zum Beispiel einen Multiplayer-Modus oder keine Ahnung, neue Spielwelten, so Sachen, genau.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir mal einen Eindruck bekommen, was die Fangames sind. Ich glaube, macht ein bisschen Musik und dann tun wir wirklich mal auf die Games selber eingehen. Ihr hört immer noch das Digitalmagazin auf Radio Stadtfilter auf 96,3 MHz. Und heute geht es zum Thema Fangames und bei mir zu Gast ist immer noch der Luca. Der Luca vom Players One Game Blog. Wir haben jetzt vorhin erzählt, was überhaupt die ganzen Mods und was die ganzen sonstigen Fangames, wie man die erstellt und was man macht, wie man die erstellt und wie man dazu kommt. Jetzt wollte ich aber fragen, hast du Favoriten unter deinen unter Fangames?
Da gibt es mittlerweile eigentlich ganz viel. Ich würde sagen, also es gibt eins, das noch gar noch nicht draußen ist. Das ist im Prinzip ein Versuch, die alte Garde von den Abenteuerspielen wie Monkey Island und eben Indiana Jones Fate of Atlantis, im Prinzip in dem Stil die ganze Star Wars Saga nochmal neu aufleben zu lassen. Das ist leider noch in der Entwicklung und es sieht noch nicht so aus, als würde es gerade nächstens rauskommen, aber das ist sicher etwas, was sehr gut aussieht. Und dann gibt es ein Strategiespiel, das sehr, sehr interessant ist, das ursprünglich eigentlich jetzt ein kommerzielles Spiel werden soll. Und das heisst Zero AD und das sind ein paar historiebegeisterte, geschichtsbegeisterte Leute, die ein Strategiespiel machen ähnlich wie Age of Mythologies, falls für die das kennen, und haben im Prinzip so ein historisches, versuchen zumindest so den Inhalt, also ich meine jetzt zum Beispiel Gebäude historisch akkurat herzustellen, und das hat, da gibt es schon eine Alpha-Version, die schon sehr gut spielbar ist, und die Entwicklung ist rasant momentan und es sollten bald neuere Versionen kommen, und das ist wirklich also von der Qualität her sensationell. Das sind so zwei, wo sehr gut sind, und vielleicht noch das letzte Warzone, über das haben wir kurz vorher geredet.
Genau.
Und das ist im Prinzip eben sogenannte Total Conversion von Quake 3, die Engine, oder Quake 2 sogar noch, das ist eine Engine von id Software, die schon länger verfügbar ist. Also id Software,
Open Source.
Genau. Und die Engine ist mittlerweile schon, es gibt x verschiedene sogenannte Branches, also verschiedene Versionen davon, bessere, weniger gute. Und da haben ein paar einen farbenfrohen Shooter gemacht, also nicht nur einfach brutal. Und das Lustige an dem ist eben, oder das Gute an dem ist wirklich, es ist eine sehr taktische und sehr Geschicklichkeit, also sehr, man braucht sehr viel Geschicklichkeit, um das zu spielen, weil Bewegung ist auch nicht einfach hin und her rennen, sondern man kann auch springen und an den Wänden entlang springen. Also es ist relativ komplex und sehr farbenfroh und wirklich spannend zum Spielen.
Ja, vielleicht noch zu Zero AD oder Zero Anno Domini genannt. Ja. Das ist vielleicht auch noch zu sagen, das hat ja mal als Mod angefangen und irgendwann haben sie gemerkt, es ist nicht so, was sie wollen. Mhm. Und sie haben dann immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und ich glaube schon 10 Jahre und jetzt kommt es dann lange, wie du schon gesagt hast, langsam raus. Genau. Alpha-Version ist draußen. Also man kann schon mal das erste Mal ein bisschen spielen und man sieht mal, was es da gibt. Und eben, wie du gesagt hast, es ist mal ein Spiel, das wirklich auch mit das auf ein Historisches bezieht. Also sprich, wenn man Römer ist, hat man auch entsprechende Kräfte wie die Römer gehabt. Wenn man Griech ist, hat man auch so Kräfte wie die Griechen genau gehabt. Und nicht irgendwie noch, du irgendwie mit einem Magier ist man dann gleich stark wie die anderen.
Richtig. Also das ist dann, also es ist dann im Prinzip nicht unbedingt ausbalanciert, aber dafür sagen sie halt einfach akkurater, wie man das auch verstehen will im Sinn von einem Spiel. Und das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt, genau.
Ja, ich kann vielleicht noch sagen, eben, was wir schon erwähnt haben, Zack McCracken 2 habe ich gut gefunden, weil es wirklich eins zu eins mehr oder weniger übernommen hat oder eine Weiterführung war, ist vom ganzen Point-and-Click-Adventure. Das heisst, dort, wo man mit der Maus rumfährt, Sachen muss kombinieren und dann entsprechend kommt man weiter. Und dass sie eigentlich den Humor und eigentlich die Grafik mehr oder weniger übernommen haben, aber auch die Moderne mit übernommen haben. Also, das hat mir recht gefallen.
Ja, das ist sicher auch eines der ganz guten Beispiele.
Ja, und eben auch Baphomet Flucht 2 ist wirklich auch, es sieht wirklich eins zu eins aus, als wäre es vom Entwicklerstudio rausgekommen. Selber, aber es ist auch ein Fangame und auch dort haben sie geschafft, das auch gut überzuziehen, mitzunehmen, die ganze Sache.
Ja, was vor allem dort halt sicher auch sehr spannend ist, ist, dass die Story halt nicht einfach irgendwie ein müden Abklatsch ist, sondern dass sie sich dort wirklich sehr viel überlegt haben. Also ich finde das eigentlich bei diesen Fangames sehr oft sehr schwierig, dass man das Grafik zwar noch relativ schnell anbringt, aber der Inhalt dann sehr oft ein bisschen so nicht so ganz so das ist.
So ein bisschen übers Knie gebrochen.
Genau, richtig.
Was ich noch gerne habe, ist UFO Alien Invasion. Das ist ein Open-Source-Game, das aus der UFO-Reihe eigentlich so inoffizieller Nachfolger ist, oder mehr oder weniger. Es geht darum, dass man eigentlich so wie Science-Fiction 3D-Schach spielt, wenn man so will sagen. Man hat für jede Figur, die man hat gewisse Eigenschaften, sind Soldat, wo man Aliens jagt, und der hat gewisse Punktzahlen, und die Punktzahl braucht man zum Schritt laufen, braucht so viele Punkte, zum Schuss abgeben, braucht so viele Punkte und. Das Schöne ist in dem, dass es auch, ist ebenfalls mit der Quake Engine modifiziert, dass man dort kann, mit Taste V klickt, druckt besser gesagt, dass man dann die Sicht von seiner Figur hat, die man spielt, und die Figur kann man dann umschauen, 3D in der Landschaft um und dementsprechend seine Aliens anvisieren und abknallen, so brutal wie das ist.
Das ist ja für einen guten Zweck in dem Fall.
Man rettet natürlich die Erde.
Genau, richtig.
Was kann es anders sein? Ja, jetzt sind wir mal so bei den Fangames, und es gibt ja noch andere so Fangames, Mega Man ist zum Beispiel, und Super Mario ist auch immer wieder so ein Thema in den Games. Ach, da gibt es auch immer irgendwelche Aufgüsse. Gibt es da solche, wo du findest, die haben auch wieder, ich meine, die Aufgüsse sind teilweise wirklich 1:1 und teilweise wirklich einfach auch nicht, ja, muss sagen, sind nicht innovativ. Gibt es aber trotzdem Sachen, wo du findest, kannst sagen, doch, da muss ich sagen, Chapeau.
Da gibt's ganz viel. Das Problem an denen eben, wir sind wieder beim gleichen Thema, es ist immer so ein bisschen, was ist offiziell und was inoffiziell. Ja. Wenn Mario draufsteht, ist es meistens inoffiziell, weil Nintendo findet das nicht gut, wobei Nintendo dort, sage ich jetzt mal, bis jetzt noch wirklich sehr wenig Fangames abgemahnt hat. Also es gibt vom Mario-Spiel sehr wahrscheinlich um die 100 Klon-Fanspiele oder was auch immer, und dort gibt's also ein paar sehr interessante. Es gibt zum Beispiel eins, wo Infinite Mario heisst, dort spielt man quasi immer einen unendlichen Level. Also man hüpft und springt, solange es einfach, man könnte theoretisch unendlich, das Level wird immer prozedural generiert, und je weiter man kommt, umso weiter wird das Level entwickelt, und man könnte theoretisch, könnte man tatsächlich unendlich spielen, und das ist, finde ich, recht ein spannendes Konzept.
Wie kurz erklären, noch, sie höher prozentual entwickelt heisst so viel wie, es wird der Computer generiert, das Level vorzu.
Vorzu, genau. Also prozedural, also es gibt ein Skript, ein Teil vom Programm, wo im Prinzip nur dazu ausgelegt ist, das Level nach gewissen Kriterien, also es muss machbar sein für den Spieler. Der Spieler muss natürlich da nicht einfach plötzlich ins Leere hüpfen, aber so schwierig, dass es dann doch immer ein bisschen auch schwieriger wird, und das ist also wirklich noch lustig, und mal schauen, wie lange das man durchhebt. Also da gibt es also so Marathonläufe von Leuten, die schon versucht haben, 24 Stunden zu spielen und noch länger, und das finde ich noch ein witziges Konzept.
Dann gibt es ja noch, was ich gesehen habe auf dem Blog, das Mega Man als Shooter. Das ist eigentlich ein 2D-Game gewesen, mit dem eigentlich umeinander gekumpelt und seine Feinde ein bisschen abschüsst, wie man es kennt von früher, und das ist auch recht beliebt, das Mega Man, und da gibt es jetzt einfach einen 3D-Shooter im Mega Man.
Genau, das ist ein relativ lustiges Konzept auch, insofern, dass er halt einfach die sehr farbenfrohe Mega Man-Welt einfach in einen 3D-Shooter überbringt. Das ist zwar nicht wirklich innovativ, also es basiert auf der Doom 2 Engine, das ist für Leute, die das kennen, ein relativ alter Hut mittlerweile. Es ist aber grafisch wirklich sehr liebevoll umgesetzt, und der hat das, also der eine Programmierer, der ist alleine, der hat das in einem Jahr umgesetzt und hat also da wirklich ganze Arbeit geleistet. Das ist rein optisch ein sehr spezielles Erlebnis.
Jetzt kommen wir schon mal fast richtig sonstige Games. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, Fangames, ja, da gibt es die Enste, die kann man auf dem Internet suchen, da findet man einiges. Teilweise ist es noch halb fertig oder fast fertig oder hat erst angefangen, das Projekt. Aber da können wir eigentlich schon fast das Thema Homebrew Games, also sprich selber gemachte Games. Gibt es da auch wirklich Sachen, wo du sagst, Chapeau?
Ui, ja, da gibt es ganz viel. Wobei eben, das ist dann immer dort, ist auch wieder ein bisschen so, wo ist die Trennlinie zwischen, sage ich, den Spielen, wo wirklich so Independent-Entwickler einfach wirklich nur als Fangames entwickeln oder wo dann irgendwie schon richtig kommerziell gehen. Aber es gibt zum Beispiel eins, Team Cryptic, die haben ein paar sehr spannende Spiele. A New Zero fällt mir ein, das ist ein recht spezielles 3D-Strategiespiel. Mhm. Das ist ganz, das ist glaube ich nur ein paar hundert Kilobyte gross. Das wird auch prozedural generiert. Also man braucht einen relativ guten Computer, um das zum Laufen zu bringen, obwohl die Grafik sehr einfach ist. Und das ist auch ein sehr spannendes Konzept. Also möglichst viel Spiel in möglichst wenig Datenmenge reinzupressen und dann doch ein Spiel zu generieren, das eigentlich sehr gut aussieht und sich sehr witzig spielt. Also das Spektrum ist gigantisch. Es ist, ja.
Am besten schaut man das mal auf deinen Blog rein, dann sieht man, was dich interessiert.
Ja, sicher. Klar.
Ich glaube, wir können langsam zum Ende. Wir werden ein bisschen Musik laufen und dann müssen wir uns verabschieden. Ich danke euch schon mal, aber wir hören noch ein bisschen weiter von uns. Ja, das sind die Joy Division mit Digital im Digital Magazin auf Radio Stadtfilter. Mein Name ist Raul René Melzer. Wir tun uns schon wieder mal verabschieden. Es geht nachher weiter mit World Music von der Amerit. Und nächste Woche ist Digital Kummerbox mit Matthias Schüssler und dem Kevin Rechtsteiner. Und ihr könnt eure PC-Probleme kundtun, was ihr alles habt und was euch druckt, wo euch auch der Schuh druckt natürlich, auf digital@stadtfilter.ch. Dort könnt ihr dann eure Sorgen loswerden und vielleicht werden sie besprochen, sind ziemlich sicher werden sie besprochen. Und könnt ihr natürlich auch Lob und Kritik zu meinen Versprechen, zu dieser Sendung natürlich geben. Ich danke schon mal jetzt Luca für das Kommen und für die Auskunft. Wir werden euch noch die Links zusammenstellen und entsprechend auf die Homepage tun. Und wie immer könnt ihr Links finden dann unter Podcast Digital und dort entsprechend bei der Sendung. Danke vielmals, auf Wiederhören, ciao zusammen.